Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen im Kulturzentrum Pavillon zur Eröffnung der Ausstellung Eine Reise durch den Iran. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Genau, und vor allem freue ich mich, dass der Fotograf Günther Dietzmann gekommen ist, um die Ausstellung hier mit uns zu eröffnen. Steht neben mir. Außerdem neben mir stehen noch Hossein und Axel vom Radio Flora, die Günther schon 2017 zu der Reise interviewt haben. Vielleicht haben das einige von Ihnen im Radio Flora mitverfolgt. Ich übergebe jetzt das Mikrofon weiter an Günther und freue mich. Dankeschön, dass Sie da sind.
Ja, ich möchte mich zunächst mal bedanken beim Pavillon für diese Einladung. Ich habe ja vor 3,5 Jahren hier schon mal eine Ausstellung gehabt, dazu später mehr. Da möchte ich mich unbedingt bei dir, Tini, bedanken für die unglaublich gute Vorbereitung. Wir haben null Konflikte gehabt, das war eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Ja, ich betone das so, ich mache seit 30 Jahren Ausstellungen und ich habe gerade in Hannover wirklich auch sehr andere Vorbereitungen und Ausstellungen dann erlebt. Und umso schöner, dass das so glatt über die Bühne gegangen ist. Meine Idee war auch eigentlich, dass das jetzt meine letzte Ausstellung sein wird, aber bei einer so guten Zusammenarbeit kommt man natürlich auf ganz andere Gedanken. Ich war im Spätherbst in Uganda und da werden wir uns dann später nochmal drüber unterhalten. Dann vielen Dank, Axel und
Hossein.
Genau, Hossein, die haben mich zweimal ja schon interviewt und sie werden mich auch heute zum Reden bringen. Ich hoffe, alles mit legalen Mitteln. Und vielen Dank, dass Sie hier alle gekommen sind. Ich meine, es ist Rosenmontag, Hannover, die Karnevalshochburg. Ich weiß, was für ein Opfer Sie hier gebracht haben. Vielen Dank.
Wir haben mit Günther ja schon auch auf Radio Flora Sendungen gemacht über seine Iran-Reisen. Und das ist immer eine sehr interessante Sache gewesen, vor allen Dingen, weil er ja, wie es auch in der Einladung ja geschrieben ist, ein bisschen gespalten war, was so D angeht, überhaupt in den Iran zu reisen. Günther, wie sind da deine Probleme gewesen?
Ja, ich wollte vor sehr vielen Jahren das erste Mal in Iran fahren und die Idee war damals, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, Iran, aber nicht nur Urlaub machen, ein bisschen länger, vielleicht 2 Monate und dann war Hauptziel Indien. Ich muss mal zu meiner eigenen Entschuldigung sagen, dass ich damals, sagen wir mal, politisch noch ziemlich desorientiert war. Ich bin also losgefahren dann, fliegen ging gar nicht, das war derartig teuer damals, ich rede jetzt von 1965. Ich bin also mit einem Schiff nach Beirut gefahren und die Idee war, auf dem Landweg über Damaskus, Bagdad, Teheran, dann vielleicht 2 Monate in Iran bleiben und dann über Kabul, Pakistan nach Indien. Das Weltgeschehen hat mich sozusagen dann belehrt, als ich weiß nicht mehr genau, ob ich da schon in Bagdad war oder noch in Damaskus, brach Krieg aus zwischen Pakistan und Indien und damit war der Landweg nach Indien dicht. Ich bin dann mit einem Pilgerschiff von Basra, das ist ein Ort im Irak, ich habe dort den Fehler gemacht und habe gesagt, hier am Persischen Golf, ich belehrt worden, dass es keinen Persischen Golf gibt, sondern einen Arabischen Golf. Bin dann von da aus nach Bombay gefahren und bin dann 7 Monate durch Indien gereist. Und danach war ich pleite. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich ein bisschen besser informiert, habe gelernt, dass SAVAK keine gemeinnützige Einrichtung in Persien, haben wir damals gesagt, ist, sondern ein gefürchteter Geheimdienst. Habe mitbekommen, dass das wirklich ein absoluter Unrechtsstaat ist, wo die Leute gefoltert werden, getötet werden, weil sie nicht so denken, wie sie denken sollen, so geschrieben haben, wie sie nicht schreiben sollten. Damit war das für mich gestorben. Viele Jahre später kam dann ein Herr Khomeini aus Paris nach Teheran. Ich habe vor einigen Tagen einen iranischen Künstler gehört, der sagte, wir haben damals ein Lied komponiert, der Teufel wird gehen, ein Engel kommt. Der Teufel war der Schah, der Engel sollte Khomeini gewesen sein. Und da habe ich gedacht, hurra, wenn jetzt die Zustände in Iran so wunderbar werden, Paradies auf Erden, dann werde ich demnächst dahin reisen können. Und ich glaube, es hat 5 Wochen gedauert, bis man gemerkt hat, von Paradies kann man dann nun wirklich nicht reden. Ich habe dann so 2 Gruppierungen erlebt. Die einen sagten, es ist genauso schlimm wie unterm Schah, die anderen sagten, nein, es ist deutlich schlimmer. Und damit war Iran dann, dachte ich, endgültig gestorben. Und dann ist 2015 ein Freund, der ist auch heute hier, Albrecht, sagte, wir sind 5 Leute, wir wollen uns jemanden holen, den wir ganz gut kennen, der Iranistik studiert hat, Reisen organisiert, der kennt 3 von den 5. Einen können wir noch mitnehmen, dann wird das ein bisschen billiger, ihn zu finanzieren. Wir fliegen nach Iran. Ich habe gelernt, das heißt nicht in den Iran, sondern Iran. Und dann habe ich die Bedenken beiseite geschoben, ob man das nun machen kann oder nicht. Ich habe mich darauf eingelassen, wir waren dann zu 6 und Hartmut, den Reiseführer, der Iranistik studiert hat, perfekt Farsi spricht, mit einer Iranerin verheiratet ist. Und ich habe spätestens am 2. Tag alle diese Bedenken über Bord geworfen. Wir sind mit einer Freundlichkeit und Herzlichkeit durch das Land gereist worden. Geleitet worden, so genau. Sodass diese Bedenken wirklich weg waren. Und das hat ja dazu geführt, dass wir nach wenigen Tagen schon gesagt haben, das war nicht die letzte Reise. Also sehr treffend hat das einer der Mitreisenden formuliert. Er sagte dann irgendwann, da haben wir mit Studenten zusammen irgendwo Tee getrunken, Small Talk gemacht. Und er sagte, es geht einem das Herz auf in diesem Land. Und das war genau die Bezeichnung, die ich sehr treffend fand.
Hossein, du als Exil-Iraner und der auch immer noch im Widerstand sozusagen sich ja befindet gegen das Regime dort auch. Wir haben uns ja viel darüber unterhalten. Wie siehst du das, wenn jemand da einmal touristisch dem Iran entgegenkommt sozusagen?
Erstmal guten Abend und von meiner Seite auch herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es dank Günther selbst und dem Pavillon und auch besonders der lieben Tini geklappt hat, dass Günther seine Erfahrung, die durch 3 Reisen durch den Iran gemacht hat, hier künstlerisch darstellen kann. Das ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit. So jedes Porträt und jedes Bild, das Günther gemacht hat, für mich ist ein Fenster zu Ecken im Iran, die ich seit 30 Jahren Exil vermisse. Und natürlich, Günther habe ich durch und mein Freund und Mitstreiter bei Radio Flora, Axel, durch eine Radiosendung über Reisen von Günther, zweite Reise, die 2017 war, kennengelernt. Und seine Haltung, seine Bilder, hat Bilder, die sehr menschennah sind und waren, hat mich fasziniert. Und ich freue mich, dass die Menschen im Iran so guten Eindruck auf Günther gemacht haben. Und das zeigt, dass die Menschen in einem Land und besonders im Iran ganz anders sind und großer Unterschied zwischen diesen Menschen und der herrschenden Regierung. Deswegen für mich ist ganz besonders und habe ich mich ganz gut gefreut, dass Günther nach Menschen geschaut hat und nicht sich nach Diktatoren orientiert. Deswegen hat dieser große Unterschied zwischen Diktatoren und besonders im Iran im Mantel der Religion und Menschen nicht gemischt hat. Und darf man nicht die Menschen, die ein Land leben, wo eine Diktatur herrscht, diskriminieren und auch ausgrenzen. Und das ist gut, dass die anderen Menschen hingehen. Und dieser Kulturaustausch ist auch für Entwicklung von Meinungen im Land auch gegen Zensur auch sehr wichtig ist. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, dass dürfte nicht Günther Iran hinzureisen, weil dort Diktatur herrscht. Deswegen, ich begrüße es, dass es gemacht hat und Ergebnis auch sieht man hier. Die Gesichter, die gezeigt werden, zeigt das, was Günther gemacht hat und so menschennah. Das ist für mich sehr wichtig.
Ich werde dich bei allen Vorträgen jetzt immer mitnehmen, dann muss ich das nicht erklären.
Danke. Aber meine Frage ist, du hast bestimmt auch Bedenken gehabt. Du fährst irgendwo, dass Menschenrechte so zu Fuße getreten wird und dann eigene Bevölkerung so brutal unterdrückt wird und besonders die Frauen, aber trotzdem bist du hingefahren. Und ganze diese Vorurteilung auch, dass gegen Leute, die hinfahren, auch gibt es. Bestimmt, du hast Bedenken gehabt. Und wie bist du umgegangen mit diesen Bedenken dort?
Naja, ich habe ja die ersten zwei Stufen sozusagen mal vorgestellt, dass ich eben aufgrund der Bedenken nicht dorthin gefahren bin. Als ich dann hingefahren bin, ich musste mich da schnell entscheiden und ich dachte, das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit für mich, in dieses Land zu reisen. Ich bin da schon, die Bedenken waren ja nicht vollständig damit abgehakt, aber das habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich spätestens am zweiten Tag dachte, vergiss es. Es hat mich nicht ein Mensch in Iran, übrigens auch hier noch nicht, das kommt vielleicht heute noch, aber es hat mich wirklich kein Mensch darauf angesprochen, dass das nicht in Ordnung ist, in so ein Land zu reisen. Ich habe das natürlich gewusst. Mir war auch klar, dass wir dort keine politischen Diskussionen führen können. Und wir haben natürlich, also weder mit den Mullahs noch mit den Revolutionsgarden, irgendeinen direkten Kontakt gehabt. Ich habe einmal einen Mullah fotografiert, den habe ich sozusagen ins Bild laufen lassen, weil das erste Mal war, dass ich, das ist jetzt kein Vorurteil, denken Sie mal an alle Presseveröffentlichungen, in denen Khomeini zu sehen war. Dieser Mann hat grundsätzlich nie gelächelt. Das ist immer ein ziemlich verbiesterter Blick und bei sehr vielen Mullahs war das genauso. Und als wir in Qom waren, das ist ja eine heilige Stadt, kamen die aus einer Moschee mit einer Gruppe Zivilisten gemischt mit den Mullahs und einer dieser Mullahs lachte und strahlte über das ganze Gesicht und da konnte ich nicht anders. Da habe ich die Kamera einfach hingehalten, habe gewartet, bis die reinlaufen ins Bild und hinter ihm kam einer, der machte sofort diesen. Also der fand das offenbar nicht in Ordnung, wenn er mich meinte, das weiß ich nicht. Das ist, nein, aber es ist ja, also im Lande wirklich so. Ich habe die ganzen Länder ringsherum bereist. Ich war in Syrien, ich war im Libanon, ich war in Jordanien, ich war 20 Mal in Ägypten. Überall findet man außerordentlich herzliche und freundliche Leute. Aber Iran war für mich einfach nochmal eine Nummer mehr. Diese Herzlichkeit, das ist ein großer Unterschied. Du hast mir ja mal versucht, das auszureden. Das ist so. Und das haben wir außerordentlich genossen. Dass egal, wo wir waren, die Leute haben uns angesprochen. Und das ist beim ersten Mal, habe ich erzählt, das Herz ging uns auf. Und das ist wirklich getoppt worden bei der zweiten Reise. Ach so, sollte ich sagen. Erste Reise war sozusagen die Standardroute. Das machen fast alle Touristen. Teheran, Isfahan, Shiraz, Persepolis und nach Hause. Und beim zweiten Mal sind wir gleich weiter in den Osten geflogen, Maschad, und sind dann parallel zur afghanischen Grenze gefahren. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass dort so gut wie keine Touristen waren. Also wir haben dort Geschichten erlebt, das ist wirklich so 1001 Nacht. Wir waren in einem kleinen Ort und die waren bekannt für ein relativ gutes Museum, war aber irgendein Feiertag, Museum war geschlossen. Hartmut, das war unser Reiseleiter, ein Telefongespräch nach 15 Minuten kam der Museumsleiter, machte mit uns einen zweistündigen Rundgang durch das Museum und als wir rauskamen, standen zwei Musiker da, haben uns ein Sternchen gebracht. Ja, ich meine, das war unglaublich. Und dann, jetzt erwähne ich doch gleich mal zwei Fotos, die draußen hängen. Während wir gewartet haben, habe ich gesehen, wie sechs wirklich alte Männer parallel, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Bank war oder eine Steinmauer, die saßen dort die ganze Zeit und haben uns beobachtet. Also war so freundlich, aber so. Und die haben gedacht, na mal gucken, was jetzt passiert. Und ich habe sofort überlegt, ich möchte diese Männer fotografieren, weil jeder hatte ein sehr anderes Gesicht. Aber so auf sechs Männer zu gehen, ich habe, glaubt man nicht, aber ich habe manchmal wirklich einfach so eine gewisse Scheu, habe ich nicht gemacht. sind ins Museum reingegangen, haben das Museum angeguckt, kam raus, die sechs Männer saßen immer noch da. Und dann hat gesagt, so, jetzt, du musst. Ich bin da hingegangen, hatte ich beim ersten Mal, ich wollte gerade fragen, die haben genickt, es war klar. Ihnen war klar, was ich will, und sie wollten das auch. Dann habe ich nacheinander jeden in aller Ruhe porträtiert und habe dabei gesehen, so im Blickwinkel auf der anderen Straßenseite saß ein noch urigerer Typ. Und da habe ich gedacht, so, wenn er jetzt rübergeht, das ist blöd. Dann denken die, der hackt uns hier alle ab, lass es. Ich habe den sechsten fotografiert und in dem Moment sagte er, da drüben ist aber noch einer. Die beiden Fotos hängen ja.
Wenn wir jetzt schon auf die Fotos kommen, Günther, dann so schnell wollten wir eigentlich gar nicht, aber das macht ja nichts. Schließlich ist das ja auch unser Thema heute. Dann würde ich doch mal fragen, Porträts ist das Thema ja hier. Es hängen ja auch zwei Landschaften oder so oder drei, aber wesentlich bist du ja hier an Porträts auch interessiert gewesen auf dieser Reise. Und da habe ich dich wirklich mal gefragt, warum machst du eigentlich Porträts? Was interessiert dich so daran? Sind das jetzt gerade auch in einem fremden Land, in einem nicht-europäischen Land, in einem, das irgendwie noch so einen exotischen Zauber vielleicht auch hat für einen Fotografen, interessieren dich da jetzt speziell die Gesichter oder das Umfeld oder anderes, wie die Menschen dort leben? Du hast gesagt, das alles ist es nicht, es geht hier um was anderes. Du machst deine Porträts grundsätzlich immer, nachdem du mit den Menschen gesprochen hast und Kontakt aufgenommen hast. Und dann hast du gesagt, sie sind so eine Art Zeugnis dieses Kontaktes. Das, was die Gesichter in dem Porträt widerspiegeln, ist dann auch sozusagen das, was in dem Kontakt vorher gelaufen ist. Habe ich das so richtig dargestellt?
Ja, nur bin ich kein Intellektueller, also ich gehe da einfach intuitiver ran. Also ich habe keine Kriterien, sondern ich sehe Leute und sie interessieren mich oder interessieren mich nicht. Ich könnte nicht begründen, warum. Und ich versuche in der Tat, irgendeinen Kontakt aufzubauen. Also ich arbeite zum Beispiel immer nur mit kurzen Brennweiten, laufe nicht mit so einem Teleobjektiv durch die Gegend. Die Leute sollen wissen, dass ich sie fotografiere. Und ideal ist auch, wenn es irgendeinen Kontakt, also ich kann kein Farsi, von daher war das natürlich sehr reduziert. Aber man kann ja auch mit Mimik und Gestik kommunizieren. Und für mich ist das schon ideal, wenn das Ergebnis dann das Foto ist. Also wenn das erst irgendetwas vorher passiert, gibt es so ein paar Ausnahmen. Also spielende und tobende Kinder, da kann man erstmal fragen, sondern das muss man dann sofort machen und dann unter Umständen sich später noch mit ihnen beschäftigen. Aber also ich habe mal in einer anderen Einrichtung in Hannover ausgestellt und da hat die Gastgeberin gesagt, man sieht an Fotos an, dass du Menschen magst. Das ist ein bisschen schlicht vielleicht, aber das steht natürlich dahinter, dass ich lieber Menschen fotografiere als Landschaften. Ich finde auch, Landschaften zu fotografieren ist schwieriger als Menschen zu fotografieren, für mich. Und ja, ich bin auch, das benutze ich gleich nochmal, ich bin wirklich jedem Menschen, den ich fotografieren darf, dankbar. Ich freue mich immer und ich wundere mich manchmal, dass ich so gut wie nie Absagen bekomme. Also in Iran hat nicht einmal irgendjemand gesagt, nö, will ich nicht. In anderen Ländern habe ich das schon erlebt, sondern ja, das ist wirklich ein Stück Dankbarkeit, dass ich denke, meine Güte, du hast noch gar nichts geleistet und die Leute sind derartig freundlich zu dir und du kannst sie fotografieren. Es hängt noch ein anderes Foto da habe ich sozusagen die, sage ich jetzt einfach mal, die Schönheit dieser Person erst erlebt, als sie uns überholt hat. Die hat gehört, dass Hartmut Farsi spricht, freute sie, strahlte ihre Freundin an und dieses Strahlen, das habe ich in dem Moment wahrgenommen. Da habe ich gedacht, die möchte ich gerne fotografieren, aber ich kann ja nicht einfach hingehen jetzt, junge Frau, anquatschen. Aber ich habe gemerkt, muss ich. Und wir hatten einen iranischen Begleiter dabei, einen Freund von Hartmut, der sehr gut Deutsch sprach. Und irgendwann, da waren wir aber schon 50 Meter weiter, habe ich gedacht, oh, tut mir leid, geh bitte mal zu dieser Frau hin, entschuldige dich dreimal in meinem Namen und frag mal, ob sie sich vorstellen kann. Die hat sofort gesagt, ja. Und dann habe ich sie auch noch gebeten, ein Stück mitzukommen, weil das so ein blöder Hintergrund war. Ich wollte einen schönen, neutralen Hintergrund haben, hat sie auch mitgemacht. Und Foto hängt da auch. Die Dame hat so ein rotes Kopftuch und es ist ein Abzug auf Alubond, kann man leicht erkennen. Kein Papierabzug.
Ja, wenn ich die Bilder, Porträts schaue dort, sind sehr entsprechend. Gucken so genau und gut zum Menschen, die anschauen. Wie hast du es geschafft, dass solche Porträts schießen, das sprechend sind? Und aber du kennst die Sprache dort nicht und konntest Nein. du nicht mit so Sprachekontakt kommunizieren. Wie hast du es geschafft? Wie diese Leute so bemutigt hast, dass dort stehen oder welche Methode hast du benutzt, dass so mitsprechen und die Augen so nicht gucken?
Ich habe da keine Methode. Also was ich schon mal gar nicht mache, dass ich Leute bitte, so oder so zu gucken. Sondern das überlasse ich ihnen grundsätzlich. Also ich glaube, dass das schlicht und einfach daran liegt, dass ich eine sehr harmlose Ausstrahlung habe und die Leute dann denken, also ne, von diesem Mann droht zumindest keine Gefahr oder wie immer. Also einer der Mitreisenden in Iran hat dann, mit dem haben wir auch darüber gesprochen, weil die auch sagten, was machst du da eigentlich? Und der hat dann gedacht, naja, das ist so eine gewisse naive, also der Begriff naiv fiel. Und dann hat er das sofort relativiert und hat gesagt, naja, ich meine das jetzt wirklich nicht abwertend. Und ich habe gedacht, er war Psychiater, wenn ein Psychiater schon sowas relativieren muss, die Naivität. Also ich scheine eine ziemlich naive Ausstrahlung zu haben, aber wenn es beim Fotografieren hilft, ja, why not?
Alle Bilder, ja mit wenig Ausnahme, lächeln. Und ich kenne die Leute im Iran, die hinter dieser Lächelfassade, manchmal ist real und richtig, aber dahinter verbergt viel Leid wegen der Situation dort. Konntest du überhaupt, habt ihr Dolmetscher gehabt oder irgendwie ins Gespräch kommen und etwas mitbekommen von diesen Menschen, die du fotografiert hast?
Also wirklich wenig. Das ist immer gelaufen dann über Hartmut, der hat dann übersetzt. Wir haben auch eine, fand ich, sehr kuriose Situation gehabt. Das war bei der zweiten Reise, waren wir in einer, Berjand ist eine relativ große Stadt gewesen. Das war auch so ein besseres, größeres Hotel. Da hat eine Regierungsdelegation auf uns gewartet. Und ich habe erst gedacht, die irren sich irgendwie. Ich will weder eine Autos dort bauen oder, ne, wir sind ja keine Industriellen. Es war also ein Minister da, Minister für Weltkulturerbe und Tourismus, mit einer Delegation. Alle in schwarzen Anzügen. Ja. Dieser Minister hatte, glaube ich, 6 oder 7 Leute, war das so? Ja, ne? Mitgebracht. Und mit denen konnte man sich auch nicht groß unterhalten. Also wir haben es dann mit Mimik und Gestik gemacht und wir haben versucht, kleine Scherze einzubauen, das kam da nicht so gut. Ja, wir haben jeder eine Tüte mit Geschenken bekommen, mit großartigen Fotos. Wir kriegten Blumen überreicht, weil die Monate vorher wussten, dass wir kommen. Und das war offenbar etwas sehr Besonderes. Wir haben auf der gleichen Tour erlebt, dass ich glaube, es war so eine Art Werkkunstschule, dass die für uns ihren Betrieb da länger aufrechterhalten haben, damit wir gucken konnten, wie dort gearbeitet wird. Das ist das Ganze. Und da haben wir dann eben immer sehr viel über Hartmut. Und bei den Studenten ging es eben oft doch, auch mit englischer Sprache kam man einigermaßen zurecht. Und relativ lange, diese Gespräche, die du meinst, haben wir wirklich erst bei der dritten Reise und dann auch noch am letzten Tag erlebt. Das war oben in Tabriz, haben uns diesen wunderbaren riesigen Bazar angeguckt und sind dann zusammengetroffen, das war verabredet, mit einer Gruppe von, es waren keine Studenten, ein bisschen älter waren die schon, aber von jungen Leuten, die alle privat irgendwo Deutsch gelernt haben. Und der Deutschlehrer war mit Hartmut befreundet, das war ein Deutsch-Iraner. Und der hatte vorgeschlagen, lasst uns doch mal so einen halben Tag gemeinsam verbringen. Und dann haben wir da mit 8, 9 Leuten, die Deutsch studiert hatten und ganz gut Deutsch konnten, da konnte man sich über Gott und die Welt unterhalten. Die wollten sich aber vor allen Dingen unterhalten, was man sich, wenn man dann nach Deutschland kommt, anguckt. Einige waren schon hier. Das waren also auch Leute, die offenbar auch keine Schwierigkeiten hatten, zu reisen, ein- und auszureisen auch dort.
Aber nicht erzählt, warum? Dürften nicht ausreisen?
Nein, die durften ja. Die haben keine Probleme gehabt. Ne? Die haben gedacht, nö, wir wollen noch mal nach Köln, das hat uns so gefallen. Also das war eine Gruppierung, denen es relativ gut ging. Ich schlag mal den Bogen auch zu der ersten Reise, als wir natürlich gewusst haben, dass dort noch dieser Boykott galt, dass das Land bestimmte Dinge nicht einführen konnte, Medikamente waren problematisch, Flugzeugersatzteile. Da haben wir dann aber auch mitgekriegt, dieser Boykott betrifft vor allen Dingen immer die armen Leute. die keine Möglichkeit hatten, irgendwie an diese Sachen ranzukommen. Die Leute, die Geld hatten, die haben gesagt, dann rufe ich meinen Cousin in Frankfurt an, der schickt mir die Sachen oder ich fliege da selber und dann hole sie. Und dann legen wir eben den Zweitwagen still. Also im Übrigen hat ja China den Boykott unterlaufen. Das haben wir sehr handfest dort mitbekommen können. China hat das gesamte Öl dann doch aufgekauft, hat allerdings nicht mit Dollar bezahlt, sondern mit ihren, ich sage das jetzt mal so despektierlich, mit dem ganzen Plastikramsch, den sie haben.
Genau.
Und der überschwemmt dann die ganzen Basare. Das ist natürlich schade, aber auch eine Möglichkeit.
Was die Politik angeht, da gibt es so die Frage doch auch, wie offen ist eigentlich, sind eigentlich Gespräche möglich in dem Land? Ist denn da nicht der Geheimdienst oder diese Religionswächter, ist das nicht überall auch präsent? Und haben die Menschen, mit denen ihr da und du sprechen konntest, nicht auch Angst gehabt? Haben die wirklich offen ihre Meinung sagen können?
Nein, deswegen habe ich das vorhin betont. Wir haben keine politischen Gespräche geführt. Die wussten ja überhaupt nicht, wer wir sind. Die wussten nicht unbedingt, wer Hartmut ist. Und das ist natürlich schon mal suspekt für die, wenn jemand da perfekt Farsi kann und auch sehr viele Leute kennt. Insofern haben wir das von uns aus nicht versucht. Auch diese Gruppierung da am letzten Tag hat das nicht gemacht. Wir selbst haben natürlich von diesen Leuten überhaupt nichts bemerkt. Ich habe irgendwann mal gedacht, man sieht überhaupt keine Polizei. Da sagt der Hartmut, ihr nicht. Ich sehe die schon. Ja, ich habe einmal einen, der offenbar war das, ein Polizist, da bin ich morgens im Hotel relativ früh in der Rezeption gewesen, wollte meinen Pass schon holen und sah, wie ein Mensch, sehr zivil gekleidet, meinen Pass durchblätterte und zwar lange. Er hat sich gut 10 Minuten mit diesem Pass beschäftigt. Irritiert hat mich dann, dass er die nächsten Pässe nur einen Blick reingeworfen hat und er weggelegt hat. Da habe ich überlegt, ob ich den anspreche. Ich habe das gelassen. Ich meine, er hätte uns ärgern können, er hätte auch einfach sagen können, naja, wir müssen uns da mal jetzt unterhalten, wieso waren Sie in China und da, hätte unsere Reise durcheinander gebracht oder noch größeren Ärger. Ich habe es gelassen. Ich habe mit Hartmut danach gesprochen, der dachte, ich hätte ihn angesprochen, wenn ich ihn hier noch gesehen hätte, aber da war er weg.
Aber du hast aus Teheran erzählt von der ersten Reise, dass du da doch auch Studentenbereiche und Studentengruppen auch getroffen hast, die relativ offen auch, also am Rande der Legalität zumindest, auch gegen das Regime agiert haben. Mit so einer Theatervorstellung, von der du erzählt hast, und auch wie die Frauen mit dem Kopftuch umgehen und solche Dinge.
Gut, also dieses Theaterstück war insofern letztlich nicht politisch. Das ging darum, das ist aber eine sehr abgefahrene Geschichte, es ging um Transsexualität und Homosexualität. Und ich hatte vorher in der Süddeutschen genau über dieses Stück hier etwas gelesen und habe gedacht, naja, da werden wir nur auf keinen Fall hingehen. Und Hartmut sagte, doch, genau da gehen wir jetzt hin. Insofern war das problematisch, weil das nicht angemeldet war. Und unser Übersetzer hat, also dieser iranische Begleiter, der hat wirklich Ängste gekriegt. Er sagt, wenn hier jetzt eine Kontrolle stattfindet, dann kriegen wir alle Ärger, weil wir das ja anmelden müssten. Im Übrigen habe ich dort aber auch das erste Mal erlebt, wie die mit ihrer Gastfreundschaft umgehen. Wir sind zu dem Theater gefahren, sind in den Teheraner Feierabendverkehr gekommen und uns war klar, das schaffen wir niemals. Dann haben wir im Theater angerufen und haben gedacht, wir werden zu spät kommen. Und dann sagen die, ja, ist kein Problem, wir warten. Die haben eine halbe Stunde auf uns gewartet. Und dann haben die uns alle freundlich begrüßt, da kam der Regisseur raus, drückte jedem die Hand und fragte so, können wir jetzt anfangen? Und dann haben wir angefangen.
Aber ich weiß, dass jetzt heutzutage auf der Straße Studenten viele politische Theaterstücke auch spielen. Mhm. Genau gemeinsam auf der Straße. Und das ist nach dem Aufstand letztes Jahres ist ganz allgemein dort stattfindet. Und das haben die Studenten durchgesetzt.
Also ich habe ja vielen von Ihnen vor ein paar Wochen so einen Hinweis geschickt, da war in der Hannoverschen Allgemeinen ein großer Bericht über Iran heute. Und das war auch unser Eindruck, dass das schon alles jetzt ein bisschen gelockerter zugeht. Und das ist, haben wir ja auch erlebt, das ist ja eine Parallelgesellschaft. Also ich habe gerade noch von einer Schriftstellerin, einer Journalistin, die viel in Iran war, nochmal das durchgesehen. die sagte, sie kennt kein Land, in dem es wirklich zwei so unterschiedliche Vorstellungen von der Gesellschaft gibt. Eine, die die Revolutionsgarden und die Mullahs, wie die ihr Land sehen, und die andere, wie die Leute dann wirklich leben. Und am deutlichsten wird das, dass sie alle, wenn sie ihre Tür zugemacht haben, anders leben und sich anders kleiden, als wenn sie zusammen sind. Und dann sieht man ja, das ist ja immer wie so ein Spielchen, die Kopftücher sind ja gewandert. Also wir haben dann gesehen, die waren nachher so im letzten Drittel. Es gibt ein paar Ausnahmen dann. Draußen zum Beispiel gibt es eine Ausnahme, da ist eine Frau, so, die habe ich ja unterwegs irgendwo gesehen, habe gedacht, hallo, die habe ich direkt angesprochen. So, die hat sofort gedacht, ja, gerne. 10 Minuten später habe ich gesehen, warum die so gekleidet ist. Es ist eine Fernsehmoderatorin, die uns dann interviewt hat. Und die muss natürlich, wenn sie im Fernsehen auftaucht, sonst können sie es nicht senden. Und deswegen war die nun ganz korrekt zurechtgemacht. Das habe ich dann auch verstanden. Jetzt haben wir aber doch schon länger als eine halbe Stunde. Wir wollten nur eine halbe Stunde.
Wir hatten auch vereinbart, dass heute Abend nur Günther und die Bilderausstellung im Mittelpunkt ist.
Aber ich
habe keine politische oder gesellschaftliche Vorträge hier.
Aber ich habe doch noch etwas Politisches, nämlich mein Anliegen.
Alles ist politisch, aber ja. Vorträge.
Gut, nein, das stimmt.
Bevor wir darauf kommen, hätte ich doch noch mal eine Frage. Es geht hier um 3 Reisen eigentlich, aus denen deine Bilder stammen. Gibt es irgendwie so eine Präferenz bei dir? Würdest du sagen, die Reise war das Besondere oder die haben sich so oder so unterschieden? Kannst du da vielleicht doch noch mal, kommen wir noch ein bisschen auf die Reise noch mal kurz zurück.
Also es hat sozusagen ein Highlight das andere gejagt und das stimmt doch nicht. Nein, sie waren alle 3 sehr unterschiedlich. Beim ersten Mal, also wenn ich so, einer der Höhepunkte war Isfahan. Das ist einfach eine unglaublich bezaubernde Stadt. Das war großartig. Bei der zweiten Reise, Schwerpunkt war für mich die Wüste. Da wäre ich gern länger geblieben. Das fand ich so faszinierend. Also ich kenne die Wüsten in Ägypten, die Weiße Wüste, Teile der Sahara. Ich war in Jordanien, aber das ist nochmal was sehr Besonderes. Da würde ich gerne auch noch mal hinfahren. Da waren wir zu kurz. Aber das hat mich unglaublich beeindruckt. Und bei der dritten Reise waren wir ja dann im kurdischen Teil, also im iranischen Teil Kurdistans. Da sieht man auch an der Kleidung der Männer. Es sind 2 kurdische Männer, die ihre sehr eigene Kleidung da haben. Ganz nebenbei habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Schafe und Ziegen gesehen wie in dem Teil. Also sehr ländlich, sehr viel Landwirtschaft, hat sich völlig unterschieden von der ersten Route.
Und die sind auch besonders gastfreundlich.
Wie alle Iraner, ja.
So allgemeinisieren.
Gut.
Aber insgesamt ja.
Ja. Jetzt möchte ich zu meinem Anliegen kommen. Es hängen, Sie haben das vielleicht schon gesehen, 2 Fotos, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Das sind 2 Iranerinnen, die ihr Land verlassen mussten, weil sie um Leib und Leben fürchten mussten, also Flüchtlinge. Diese beiden Fotos waren Bestandteil bis vor 14 Tagen einer anderen Ausstellung. Diese Ausstellung ist hier in diesem Raum vor 3,5 Jahren eröffnet worden. Es ging dort um eine Ausstellung von Flüchtlingen. Ich habe angefangen zusammen mit Mechthild Dortmund. Mechthild Dortmund hatte die Idee, ich habe also hier die Flüchtlinge vom Camp, die hier waren, also alle aus dem Sudan, fotografiert. Und ihre Idee war, kurze Texte dazu zu schreiben, warum sind die Leute geflüchtet, wie sahen ihre Fluchtwege aus, wie ist ihr derzeitiger Status. Das haben wir gemacht, dann haben wir hier eröffnet, das war auch Mechthilds Idee, Mechthild ist leider mittlerweile verstorben und Mechthild hat mit all den Flüchtlingen geredet, kannte die viel besser als ich, hat also ihnen geholfen, vernünftige Texte zu schreiben und ich habe dann, als das hier eröffnet worden ist, am Tag danach kam ein Journalist zu einem kurzen Gespräch und ich habe den gebeten, ob er in seinen Bericht einschmuggeln kann, meine Bitte, ich möchte, dass diese Ausstellung wandert. Das hat er getan. Diese Ausstellung ist jetzt 3,5 Jahre lang durch Norddeutschland gewandert und ich musste jetzt die Wanderung unterbrechen, weil ich die Rahmen brauchte für diese Ausstellung. Ich kann nicht mal schnell für 1.000 Euro neue Rahmen kaufen. Das heißt, so lange waren die unterwegs. Die meisten der Flüchtlinge sind nicht wie diese beiden Frauen aus dem Iran mit dem Flugzeug gekommen. Also die haben ja nur einen relativ problemlosen Fluchtweg dann zumindest gehabt. Sondern die meisten sind übers Mittelmeer gekommen. Und die haben geschildert, was sie erlebt haben bei dieser Reise übers Mittelmeer. Ich habe mit einem der Flüchtlinge ein halbes Jahr zusammen gewohnt. Ich weiß, dass diese Texte nicht übertrieben waren, die da stehen, sondern dass zum Teil das beschönigt worden ist. Damals habe ich gehofft und gedacht und viele von Ihnen vielleicht auch, dass dieser Spuk mit diesen unseligen Reisen übers Mittelmeer bald beendet sein wird und die EU, die hat also eine Richtlinie 2001 erlassen, die es Fluggesellschaften und Schifffahrtslinien verbietet, Menschen ohne Visum an Bord zu lassen. Das ist der einzige Grund dafür, dass diese Menschen ertrinken. Jetzt, in den letzten Monaten könnte man annehmen, offenbar hat sich die Lage beruhigt, geht den Leuten besser, entweder haben sich die Zustände in Afrika verbessert oder aber sie haben jetzt irgendwelche Wege gefunden. Das ist völlig falsch. Es ertrinken mindestens genauso viele Leute. Das Problem ist, dass fast alle Schiffe von den Hilfsorganisationen, es waren über 15 Schiffe im Mittelmeer, sind an die Kette gelegt worden. Ich unterstütze seit Jahren Sea-Watch. Ich habe hier auch Material verteilt und Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen hat 6 Schiffe im Mittelmeer laufen gehabt. Die sind verschwunden jetzt. Die sind alle irgendwo in Italien zum großen Teil oder Malta an die Kette gelegt worden. Die müssen Prozesse führen, um wieder ihr Schiff benutzen zu dürfen. Die Kapitäne werden wegen Menschenschleuserei oder Schmuggel angeklagt. Und man muss immer bedenken, dass auf den Fluchtschiffen, auf den Rettungsschiffen, immer Journalisten waren. Die haben uns versorgt, ja, die haben die Zeitung versorgt. Das heißt, wir erfahren jetzt nicht mehr, was da passiert. Dazu kommt, dass der Stern dankenswerterweise im letzten Jahr mal als Frau Merkel im Niger war. Die haben das Land besucht und haben die Fluchthelfer gefragt, also die Europäische Union, haben die vielleicht mitbekommen, hat mehrere Millionen an diese Länder im Norden Afrikas gegeben, mit der Bitte oder mit der Aufforderung, die Grenzen dicht zu machen. Es sind Mauern gebaut worden in Afrika, damit die Leute nicht fliehen können. Es hat der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, ich glaube Cornfield hieß der, hat in einer Diskussion im Fernsehen gesagt, ich wundere mich, dass ein Land mit einer so langen Mauererfahrung wie Deutschland Mauern in Afrika baut. Das tun sie aber. Deswegen kommen weniger Leute direkt an die Mittelmeerküste. Jetzt wird wieder versucht, über den Atlantik zu flüchten. Entscheidend ist aber, diese Sternleute haben die Schlepper in Niger dann irgendwo getroffen und haben die gefragt, was bewirkt diese? Gibt es hier wirklich eine undichte Grenze oder wie funktioniert das? Und die sagten, nein, diese Grenze ist in der Tat jetzt sehr gut gesichert. Durch die nördliche Grenze kommt keiner mehr. Und was wir folgen hat das, die Flucht wird teurer. Es fliehen genauso viel, aber es verdursten sehr viele in der Wüste. Die müssen durch die Wüste, das heißt, die erreichen gar nicht die Mittelmeerküste. Im Moment ist Spanien das einzige Land, die diese Schiffe, die wenigen, es fahren im Moment nur 2 Schiffe. Spanien lässt die an Land, alle anderen schicken die mittlerweile wieder weg. Das ist ein absoluter Skandal und ich möchte Sie herzlich bitten, deswegen habe ich hier Material verteilt. Und erstens schreiben Sie an Ihre EU-Abgeordneten, schreiben Sie an die Bundestagsabgeordneten, dass sie dafür sorgen, dass es wieder sichere Reisewege gibt. Die werden nicht alle hier bleiben und die wollen auch gar nicht alle hier bleiben, sollen sie auch nicht. Aber sie müssen die Gelegenheit haben dazu. Dazu muss man entweder diese EU-Richtlinie 51 zurücknehmen oder man muss Alternativen anbieten. Und ich möchte Sie bitten, das schlicht und einfach zu fordern. Die zweite Bitte wäre die, unterstützen Sie Ärzte ohne Grenzen, unterstützen Sie Sea-Watch. Sea-Watch hat gerade jetzt ja vor wenigen Tagen eine Nachricht bekommen, ein Schiff darf nun wieder unterwegs sein, aber das ist natürlich, die wissen, wie groß das Mittelmeer ist, lächerlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Schiffe insgesamt da vorher gefahren sind. Und eine dritte Möglichkeit, jetzt mache ich Werbung in eigener Sache, alle Fotos, die draußen hängen, können Sie kaufen. Ich verdiene nichts daran, sondern das Geld geht 1:1, habe ich beim letzten Mal auch gemacht, zur Hälfte an Sea-Watch und zur anderen Hälfte an Ärzte ohne Grenzen. Und einen letzten Punkt, ich weiß seit einer Woche, dass Niedersachsen ein Ministerium für EU-Angelegenheiten hat. Ich habe dann irgendwie gedacht, naja, vielleicht haben die auch irgendetwas mit dem Thema Flucht zu tun. Und vor 11 Tagen war in der Hannoverschen Allgemeinen ein Artikel. In der Tat hat die Landesregierung beschlossen, eine neue Behörde einzurichten. Die Behörde hat ausschließlich die Aufgabe, die Asylbewerber, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wird, schneller abzuschieben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und die Eröffnung. Die Ausstellung ist jetzt eröffnet und einen schönen Abend noch. Ja, danke euch.